Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
Jetzt habe ich dich überfahren, ja.
Ach, überfahren ist besser als, überfahren ist doch nicht gut.
Nee. Ja, überfahren ist ganz sicher nicht gut.
In keinerlei Weise ist das gut.
Meine Frau behauptet ja heute noch steif und fest, ich wäre ihr mal vor Jahren, das ist schon verjährt, ja, wäre ich über den Fuß gefahren. Das kann ich bis heute nicht bestätigen.
Nur das sollte man aber, das sollte man eventuell sehen, so plattfußmäßig.
Ja, keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, dass sie irgendwann mal geschrien hat oder gehumpelt wäre und sich da damals kräftig bei mir beschwert hätte. Da ist keine Rede davon, aber sie sagt heute ab und zu noch, fahr mir nicht wieder über den Fuß. Und ist so,
okay.
Wer weiß, wo sie das geträumt hat. Ja. Oder wer das vielleicht war, aber ich sicher nicht.
Ja. Naja, okay, gut.
Also toi, 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 bis jetzt habe ich noch nichts überfahren, ja.
Das kann ich zwar nicht von mir behaupten, ich habe so ein paar Wildunfälle gehabt, aber noch nichts Menschliches, sagen wir es mal so.
Nee, also weder wild noch was anderes. Ja.
Toi, na gut, toi, toi. Da hast du Glück gehabt. Ja. Gut, aber es gab eine Hörerfrage, die du am besten beantworten kannst von uns beiden.
Weil ich glaube, es auch erwähnt habe. Und zwar mal die Frage nochmal von einem Hörer, ich habe den Kommentar wieder weggeklickt, hast du den Namen noch?
Ich habe es auch weggeklickt, aber es war der letzte Kommentar.
Oh, jetzt hört
man
mein Klackern wieder. Tut mir leid. und zwar, wer war es denn? Fnona?
Es gab nur einen Kommentar.
Ja, Fnona. Vinona, sorry. Graue Schrift auf grauem Hintergrund. Vinona. Und zwar hatte ich über iPad gesprochen. Und das ist da ja jemanden gibt, der mit allerhand Workflows etc. sein iPad als ja fast alleinigen Rechner nutzt. Wir hatten das jetzt auch kurz über VNC mal, ich glaube, offline war das gesprochen. Und zwar der Federico Fittici. Einen Link können wir mal in die Shownotes reinhauen zu macstories.net. Das ist ja die Seite, die er betreibt. Und Federico ist da ja sehr überzeugter iPad-Nutzer. Ist auch Podcast, wie heißt er nochmal, Connected, ist er, glaube ich, dabei. Link ist in den Shownotes drin, kann man sich da auf jeden Fall dann nochmal in Ruhe angucken, mal reinlesen und eventuell auch mal reinhören. Da geht's ja auch öfter mal ums iPad im Podcast.
Ja, iPad ist immer gut. Werde ich mich demnächst auch etwas intensiver mit beschäftigen, weil ich gerade einen Kunden betreue, der vermehrt auf den Einsatz von iPads setzen möchte. Und von daher muss ich mich da ein bisschen reindenken, wenn seine Mitarbeiter dementsprechend mit einer Spezialsoftwarelösung mit iPads unterwegs sein werden. Naja, ich freue mich schon drauf. Hm. Nicht? Ja, gut, muss man durch.
Wird nicht weniger werden.
Nee, es wird immer mehr werden. Und ich glaube, das ist auch in manchen Anwendungsszenarien eine gute Entscheidung, das zu machen. Aber man sollte es nicht auf Biegen und Brechen herausfordern, dass man jetzt unbedingt ein iPad verwenden will. Wenn es nicht geht, sollte man es lassen. Aber okay, das ist jetzt eine andere Story, die machen wir jetzt lieber nicht auf.
Okay, wir machen es nicht auf. Ich wollte gerade noch was drauf antworten, aber okay, wir machen es nicht
auf. Okay, wenn es kurz ist, dann darfst du gerne noch was sagen.
Nee, lass es. Das wird dann wieder ein Fass ohne Boden. Ja.
Ja, das ist nicht gut. Wir wollen ja unsere luftigen, kurzen Sommerfolgen hier produzieren. Die wollen wir jetzt nicht zu lang machen.
Ja, okay, wenn wir den Off-Talk jetzt noch dabei hätten, wären wir auch schon wieder fast bei einer Stunde. Also von daher.
Ja, aber war leider nicht veröffentlichungswürdig, sagen wir es mal so.
Ja, hätte man sehr viel mit der Schere eingreifen müssen.
Ja, dann wären es auch noch 5 Minuten gewesen.
So ungefähr, ja.
Gut. Es gab eine interessante Umfrage, die man auf 9to5Mac auch wunderbar detailliert nachlesen kann. Deswegen will ich jetzt nicht so extrem darauf eingehen, aber das Ergebnis war ganz beeindruckend. 21% der Windows-Nutzer wollen zum Mac wechseln. Nur 2% der Mac-Nutzer wollen auf die Windows-Plattform wechseln. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen positiv überrascht, weil dass es so viel sind, habe ich jetzt nicht gedacht. Weil der Blick aus der Apple-Szene heraus ist ja im Moment so ein bisschen gedämpft, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich mir so ein bisschen die Hardware-Diskussionen anschaue der Vergangenheit, Mac Pro und so weiter, müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, aber der Blick aus der Szene heraus ist, denke ich, so ein bisschen verhalten. Aber wahrscheinlich schauen die Mac-Nutzer, die Windows-Nutzer auf die Mac-Szene etwas positiver, wie man aus der Umfrage herausnehmen kann oder entnehmen kann.
Ja, okay, das ist es. Die Zahl wird ja seit Jahren einfach nur größer. Ja, man bekommt das ja im privaten Umfeld ja auch mit. Das fing ja alles an mit dem iPod, ja, wo dann so Apple immer mehr im Kopf dann drin war, wo viele ja damals schon überlegt haben, hier mit dem iPod wäre es da vielleicht nicht interessant, wenn man auf dem MacBook, also damals noch die Plastikmodelle, ja, also nicht das aktuelle MacBook, sondern noch die alten MacBook, die alten MacBooks weiß-schwarz, ja, haben wir ja auch schon öfter erwähnt im Podcast, wo da so die Überlegung war, kaufe ich mir als nächsten Rechner nicht sowas, ja. Heutzutage, klar, auch alleine durchs iPhone oder durchs iPad, ist natürlich Apple auch immer noch stets präsent im Hinterkopf, und wenn da irgendwo ein Neukauf ansteht, machen sich da schon einige Gedanken. Ja, wie gesagt, früher war es der iPod, jetzt ist es das iPhone, wobei man ja nicht zwangsläufig iTunes oder einen Rechner ja zum Synken braucht. Ja, das war ja so beim iPod immer das Thema. Mit einem Mac funktioniert es besser als iTunes unter Windows, ja. Wo dann viele gesagt haben, vielleicht wäre ein Mac besser. Heutzutage, oder mit dem MacBook Air war das so eigentlich so mit die erste Welle, die ich bei mir im Bekanntenkreis mitbekommen habe, wo dann einige wirklich ernsthaft überlegt haben, umzusteigen, beziehungsweise dann auch umgestiegen sind von Windows zu Mac. Und dann da auch, wer einmal geswitcht ist, switcht eigentlich sehr, sehr selten wieder zurück zu Windows. Wer da die ersten Wochen überstanden hat oder Monate, überstanden klingt jetzt so scheiße, aber wer mal die ersten Wochen durchgehalten hat, ja, und da sich mit beschäftigt hat und da dann auch seine Lösungen gefunden hat für die Anwendungsfälle, die er halt unter Windows hat, ist da eigentlich dann so überzeugt vom Mac, ja, dass er da eigentlich kaum zurückwechselt. Außer es wäre dann irgendwann wirklich eine große Geldfrage im Raum. Weil da muss man ja auch sagen, dank des Angebots von Windows-Rechnern sind da ganz andere Preise als jetzt von Apple. Wobei das ja auch zwar immer noch ein Argument ist, aber wo ein Wille ist, ja, wird auch mal halt gespart. Ja,
weiß
es ja von sich selbst. Ja.
Aber da sieht man mal so, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Weil ich hatte so das Gefühl, das war so meine subjektive Wahrnehmung und ist sie eigentlich auch immer noch, seitdem Microsoft in das Hardware-Geschäft, also in das Rechnergeschäft eingestiegen ist, hatte ich das Gefühl, dass sich das stabilisiert hat und dass sich das auch so ein bisschen von der Qualität der Software etwas gebessert hat. Und auch seitdem der Satya Nadella bei Microsoft der CEO ist, war ich immer so der Meinung und bin es eigentlich immer noch, dass sie auf dem Weg der Besserung sind, was auch die Qualität und auch das Design der Software angeht und auch die Hardware-Produkte sind toll, die Surface-Geschichte und auch der Desktop-Rechner, das Surface Studio ist eine tolle, exzellente Hardware und da bin ich der Meinung, und dass sich so der ganze Windows-Markt und auch so die Zufriedenheit der Windows-Nutzer gebessert hat. Und das sehe ich auch im Bekanntenkreis, dass einige jetzt mit ihrer Windows-Hardware, also die Microsoft-Hardware, sehr zufrieden sind. Ich habe zwei Bekannte, die sich ein Surface gekauft haben und die damit wunderbar zurechtkommen. Besser als mit ihren alten Windows 7-Kisten etc. Für sich keinen Grund sehen zu wechseln. Deswegen überrascht mich das so ein bisschen, dass so viele Nutzer immer noch auf Mac wechseln möchten.
Ja, okay, wer mit Windows zufrieden ist, ja, sei es jetzt als OS beziehungsweise halt als Windows-PC, der hat nicht unbedingt jetzt so, oder spielt nicht mit dem Gedanken, zu Mac zu wechseln. Wer aber, wie gesagt, den Gedanken hegt, und Microsoft macht es einem ja gerade mit der Service-Produktlinie ja recht einfach, weil das ja auch von den Preisen her schon eher mit Apple zu vergleichen ist oder ungefähr auf einem Level liegt, ja, als so eine billige Kiste von Aldi. Und wenn du dann eh sagst, hier, ich habe Betrag X, ja, und krieg dafür einen Service oder ein MacBook Pro und bist eh schon so auf dem Sprung oder spielst mit dem Gedanken umzusteigen, da macht dir es Microsoft ja eigentlich nur einfacher.
Ja, klar.
Weil die Preisdifferenz ist ja da nicht mehr so groß, ob du jetzt ein Surface oder ein MacBook Pro oder so, ja, da hast du ungefähr je nach Ausstattung den gleichen Preis. Und da ist dann so, wie gesagt, dann ist halt die Frage, will ich wirklich den Sprung wagen zu macOS und lasse das mir bekannte Windows dann, oder lasse es hinter mir. Aber ja, in den letzten Jahren habe ich es eigentlich mehr mitgekriegt, dass wirklich Leute dann gesagt haben, mir als nächsten Kauf, ja, anstatt einer Windows-Kiste, ja, dann spare ich lieber noch mal ein bisschen länger und kaufe mir dann einen Mac. Das ist eigentlich so bei mir im Umfeld so das Thema. Inwieweit das natürlich dann sich eventuell die nächsten Jahre wieder ändern wird, ist die andere Frage, aber ich denke, da wird auch Surface nichts dran ändern. Weil wenn mal der Gedanke da ist, und die finanziellen Mittel auch da sind, ja, dann wird in der Regel dann auch mal zum Mac gegriffen, ne?
Ja. Naja. Gut. Obwohl, wir beide kennen ja einen aus der 2% Kategorie sozusagen, der von Mac auf Windows gewechselt ist. Da komme ich immer noch nicht drauf klar, wie das passieren konnte, aber er hat's gemacht.
Von wem redest du jetzt?
Ich rede von unserem ehemaligen Podcast-Kollegen Bernd.
Ach so, ja. Ja, ja, klar.
Das ist ja immer noch ein Mysterium, wie das passieren konnte. Aber okay, so sei es. Es ändert ja nichts an der Person, nur weil er jetzt mit einem Windows-Rechner arbeitet, ist er weiterhin noch ein sympathisches Kerlchen. Das hat ja damit nichts zu tun. Aber es ist, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr verwundert es mich, weil er war ja so für mich so einer, der wirklich sehr, sehr hinter der Mac-Welt gestanden hat und auch hinter seinem System gestanden hat, und dass er jetzt einfach so umgestiegen ist, das hat mich schon ein bisschen zerrüttet innerlich sozusagen. Das hätte ich nie gedacht, dass das passieren wird.
Tja, es gibt für alles ein erstes Mal, ja.
Und das Argument kann ja nun wirklich nicht der Preis sein, weil wenn ich mir anschaue, was er sich da als Lenovo-System geholt hat, der Preis kann wirklich nicht das Argument sein. Ne? Ja. Das kann wirklich nicht der Fall sein, weil das ist doch ein sehr performantes Lenovo-System.
Das ist auch ein sehr spezielles System, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine mobile Workstation, die er sich da zusammengeshoppt hat letztendlich. Das stimmt.
Ja, wenn er den Anwendungsfall dafür hat, also jetzt meine Wahl wäre es nicht gewesen. Aber das ist ja immer auch immer die Frage, was für Anforderungen hat man an das System.
Ja, das ist halt auch mehr oder weniger ein Laptop, was man, denke ich, zur meisten Zeit stationär einsetzt. Das ist jetzt kein prädestiniertes System, was man mit sich umherschleppt, weil das geht ja deutlich über die 2 Kilo Schmerzgrenze hinaus.
Ja.
Naja, egal. Solange er damit glücklich wird, soll er das tun.
Ja, jeder nach seiner, wie heißt es, Fasong?
Fasong? Genau.
Fasong.
So sieht's aus.
Apropos. Ich weiß jetzt nicht, wo die Gerüchte herkamen. Wir verlinken es mal. Ich habe den Artikel jetzt nicht im Einzelnen durchgelesen. Ich fand nur die Überschrift ganz interessant, weil das auch jetzt gerade wieder um Samsung geht in Bezug auf Apple und die Vorstellung vom HomePod. Ja, geht mir immer noch schlecht über die Zunge. Vom HomePod, dass Samsung jetzt angeblich an einem Bixby-Speaker, also Lautsprecher, arbeitet. Ich denke mal, er wird zwar gerüchteweise positioniert gegen Google Home und Amazon Echo, allerdings denke ich mal, dass dieses Gerücht oder das gestreute Gerücht oder das geleakte Gerücht, wie auch immer, eher jetzt zu dem Zeitpunkt halt rausgekommen ist, weil Apple entsprechend halt den HomePod angekündigt hat für Ende des Jahres und Samsung da sich anscheinend genötigt gefühlt hat, entsprechend ein ähnliches Produkt zu entwickeln, beziehungsweise halt auf jeden Fall jetzt mal schon mal durch die Hintertür anzukündigen, dass sie da auch was machen, um da, denke ich mal, mehr Apple so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, als jetzt Google Home oder Amazon Echo. Es wäre mal interessant zu wissen, wie sie sich das Gerät dann letztendlich wirklich vorstellen, ob sie doch mehr in die Google Home Echo Ecke gehen wollen oder dann doch mehr so in diese HomePod Sonos Ecke von der Qualität her. Auf jeden Fall ganz interessant, dass Samsung da ja auch wieder entsprechend an einem Produkt arbeitet. Man kann auch sagen, klar, warum auch, beziehungsweise wer nicht, ja, wer nicht, wer schon die Technik gerade in Bezug auf Voice Assistant oder Digital Assistant hat, ja, sollte da auch mal überlegen, wo er es reinsteckt. Und Amazon hat es mit dem Echo ja vorgemacht, ja, das Ding verkauft sich ja anscheinend wie geschnitten Brot. Und warum sollte Samsung da nicht auch etwas in die Richtung auf den Markt bringen? Aber es, vom Zeitpunkt her war das halt auch schon wieder ganz nett, ja, kurz nach Apple, dann halt jetzt Samsung.
Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Samsung da jetzt auch sowas ins Spiel bringt. Der Kontext Samsung, Apple, das ist ja, die sind ja immer sehr stark verbunden mit Konkurrenzprodukten sozusagen. Also von daher, naja, mal gucken.
Aber die Frage ist ja wirklich, wie weit ist das Projekt gewesen? Haben sie da vorher schon entwickelt und kommen jetzt, oder wie weit war das Projekt? Fühlen sie sich jetzt genötigt, weil Apple halt wirklich mit so einem Produkt rauskommt, auch was machen zu müssen? Oder war das eh so weit schon in der Entwicklung, dass man dann sagt, okay, jetzt kann man da auch mal das ein bisschen durchstecken an die Presse, ja, dass wir da auch an was arbeiten? Das ist halt echt die Frage, was ist da jetzt so Ursache, Wirkung? Ja.
Ich bin sehr gespannt auf das Erscheinungsbild von dem Gerät, wie es aussehen wird, ob sie sich da auch so ein bisschen am HomePod orientieren. Bin mal gespannt.
Das wäre nicht das erste Mal, ja.
Eben, das wollte ich dezent damit andeuten.
Ja, vielleicht wird es ja auch so ein Zwischending zwischen dem Alexa mit Bildschirm und dem Google Home.
Ja, kann auch sein, obwohl der Alexa mit Bildschirm, den finde ich ehrlich gesagt suboptimal, was die Optik angeht.
Ja, deswegen, ja, so eine Kreuzung dann mit dem Google Home noch, das wäre optisch wahrscheinlich eher weniger so das Dingen, ja.
Obwohl sich das immer noch nicht für mich erschließt, einen Sprachassistenten mit einem Bildschirm zu kreuzen, das ist für mich nicht sinnhaftig, ehrlich gesagt. Es ist ein Sprachassistent, den möchte ich per Stimme bedienen und brauche keinen Bildschirm für irgendwelche Feedback-Geschichten, ist meine persönliche Meinung.
Ja, aber okay. Ja, kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Wenn du da eventuell nochmal ein Video halt mit entsprechend anzeigen kannst, was eventuell noch erklärend wirkt oder zusätzliche Informationen dann bereithält zu der Anfrage, die du losgetreten hast, kann man machen. Ja. Inwieweit das natürlich Sinn ist oder das Killer-Feature sein wird, muss man mal abwarten.
Ja, aber
gut. Videotelefonie ist halt noch so ein Ding, ja.
Ja, das kann ich aber auch mit dem iPhone, mit dem Tablet, mit sonst was machen. Da brauche ich jetzt nicht so ein Ding für. Ne? Aber es ist eine andere Diskussion, sagen wir es mal so. Okay. Eine kleine Nachricht, die mich heute so ein bisschen irritiert hat, die mir heute durch meinen Feed lief, sozusagen durch meine Timeline. Turtleneck is back. Hast du auch gelesen, was da jetzt neu aufgelegt wird? Steve Jobs hatte ja immer diese schwarzen Rollkragenpullover oder auf Englisch sind es ja Turtlenecks getragen und da hat er ja eine spezielle Marke favorisiert und das war die Marke, Moment, oder das war der Designer, ich habe es mir extra aufgeschrieben, war ein japanischer Designer, der Issei Miyake, genau. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Man möge es mir verzeihen, wenn es nicht korrekt ausgesprochen ist. Jedenfalls gibt es jetzt eine Neuauflage des Modells. Er hatte das Modell Semi-Dull-T getragen. Das war das Modell, was er immer anhatte oder zu 95% getragen hat. Es gab dann immer noch so ein paar Variationen von der Kragenlänge, was man halt heute so nachlesen konnte. Da hat er sich immer so ein bisschen auch an der Jahreszeit orientiert. Wenn es ein bisschen kühler war, wurde der Kragen länger und wenn es ein bisschen wärmer war, dann wurde der Kragen wohl kürzer. Jedenfalls gibt es jetzt eine Neuauflage und das gleiche Modell. Der Schnitt hat sich ein wenig geändert, was man lesen konnte. Und das ganze Produkt gibt es dann ab September zu kaufen für schlappe $270. Okay, ist eine Hausnummer, aber ich gehe davon aus, dass die Qualität dementsprechend auch bei so einem Designer vernünftig sein wird. Das setze ich jetzt mal voraus bei dem Preis. Und für alle diejenigen, die das gerne tragen wollen, die können im Herbst dort umschauen und sich mit einer Neuauflage des Steve Jobs Turtlenecks bekleiden. Ja.
Okay, interessant. Mal gucken, ob da auch jemand dabei ist, der sich schon mal so 10, 20 Stück auf einmal bestellt.
Es gibt Leute, die haben dafür das Geld, das ist keine Frage.
War das nicht angeblich Steve Jobs, der da auch mal dann Großeinkauf gemacht hat? Und Ende Gelände. Das war doch auch so eine Story, glaube ich.
Ja, das kann sein. Ich meine, wenn ihm was gefällt, dann war er immer gerne dabei, auch mehrere Dinge davon zu kaufen, weil er Angst hatte, dass es das dann irgendwann nicht mehr gibt und dass er sich ein bisschen bevorratet hat. Kann man machen, warum nicht? Wenn ich die Kette hätte, würde ich das auch tun. Keine Frage. Und es ist ja auch einfach praktisch, immer das Gleiche zu tragen. Man muss sich keine Gedanken machen. Zack, bumm, Jeanshose, Sneaker und ein Rollkragenpullover, fertig. Also, ja. Was soll's? Zeitlos.
War das nicht auch Matlock?
Matlock war ein Anwalt.
Anzug. Ja, genau. Immer den blauen Anzug?
Ja, das war so ein taubenblauer Anzug.
Ja, Der hatte doch einen ganzen Schrank voll. Irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 Stück von demselben Anzug.
Ja, Matlock war auch eine Serie, die ich sehr gern gesehen habe.
Ich finde, die ist schlecht gealtert, aber...
Ja gut, vielleicht sind es auch nur so romantische Erinnerungen an die Jugend, weil das lief so zu meiner Jugendzeit irgendwie.
Ja, ich habe das im früher ZDF. Auch gesehen.
Und da war das vielleicht noch anders. Also ich habe die heute auch mal wieder geguckt. So toll war es jetzt nicht mehr, sagen wir mal.
Ja, ja. Wie gesagt, für mein Empfinden ist es schlecht gealtert. Aber mein Gott, ganz andere Frage, was mir gerade einfällt, wo wir gerade hier über Fernsehserien kurz gesprochen haben. Hast du die neue MacGyver gesehen?
Ja, ich habe es gesehen.
Was hältst du davon?
Scheiße, um es mal abzukürzen.
ja, kann man so sagen. Ich finde sie jetzt nicht unbedingt scheiße, aber sie ist auch nicht unbedingt das, was man sich erhofft hat von einer Neuauflage von MacGyver. Ja.
Naja, es gibt Dinge, die fasst man einfach nicht an, sagen wir es mal so. Und MacGyver ist so.
Oder nicht so, ja. Also das Heranbringen oder das Holen das Update, was sie gemacht haben mit MacGyver.
Er wollte ja sich auch nicht in der Serie blicken lassen, weil er ja auch nicht davon so begeistert war. Der Richard Dean Anderson, der fand das ja auch nicht so prickelnd.
Ja, und wenn man überlegt, dass er ja bei dieser Sketch-Serie da, MacGruber, bei den Episoden ja auch mit dabei war, als der Vater von MacGruber, ja, da hat er sich ja, oder da hat er ja durchaus mitgemacht, aber da, ja.
Kennst du die Mercedes-Werbung mit MacGyver, also mit Richard Dean Anderson für den Citan, wo er dann nochmal so den Hausmeister oder den Klempner oder irgendwas spielt und da so ein bisschen auf MacGyver macht, die fand ich jetzt auch gelungen, wo er sich so ein bisschen ironisch noch auf die Schippe nimmt, sag ich mal, ne?
Ja.
Aber okay, aber die neue Serie, ich hab da reingeschaut und habe gesagt, nein, das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich als Jugendlicher, als Kind MacGyver so idealisiert habe, als die Serie und da so ein großer Fan von war. Und wenn man das heute sieht, es ist einfach so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Majestätsbeleidigung, aber es grenzt schon fast dran, muss ich persönlich sagen.
Ja, es ist, wie gesagt, nicht das geworden, was man sich von der Serie erhofft hat. Auch wenn sie nicht ganz so schlecht ist, wie es jetzt vielleicht von dir geklungen hat, oder deine Einschätzung ist, ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber.
Das ist mein subjektives Empfinden.
Es ist jetzt keine Serie, die ganz oben auf meiner Masse oder muss man gesehen haben, Liste steht, ja.
Aber vielleicht ist es auch gerade für die Leute interessant, die noch nie mit der klassischen MacGyver-Serie in Kontakt gekommen sind. Also die heutige Jugend, die weiß gar nicht, was MacGyver ist aus der alten Zeit, die haben das wahrscheinlich noch nie gesehen, die da ganz unberührt und ganz unbefleckt rangehen. Vielleicht ist das für die geeigneter als jemand, der auch diese alten Serien oder die alte Serie kennt. Das ist vielleicht eine ganz andere Sache, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat und die Klassik-Serien halt nicht kennt.
Ja, aber naja, das, schade, für das, eine verpasste Chance.
Ja, das ist genauso, wie sie ja versucht haben, Knight Rider aufleben zu lassen.
Oh, das war ja ganz übel.
Es war ja auch übel und dann gab es da, ja, das war ja genauso daneben.
Ja, oder nur dann, im Kino.
Ja, gut, das war ja auch mehr so eine Passiflage auf Baywatch. Das war ja auch nicht ernst gemeint.
Ja, okay, Baywatch hat sich auch mehr ernst genommen, als es eigentlich, ja, okay. Aber der im Kino, um Gottes Willen, oder die Neuauflage von Jumanji jetzt, um Gottes Willen. Freunde, nee, komm. Aber wie gesagt, sollte nur eine kurze Frage zu MacGyver sein, du hast sie beantwortet und okay.
Ja, es fehlt jetzt nur noch, dass jetzt eine Neuauflage von Street Hawk und von Airwolf kommt, denn gute Nacht.
Ja, wobei, Airwolf...
Ja, aber nee, ja.
Street Hawk wirkt schwierig. Das würde wahrscheinlich so wenig funktionieren wie Knight Rider.
Obwohl bei Street Hawk ist es eigentlich, denke ich persönlich, es könnte vielleicht schon besser funktionieren, weil der Hauptdarsteller jetzt nicht so ikonisch da war, wie jetzt zum Beispiel David Hasselhoff oder wie Richard Dean Anderson. Der war halt der Hauptdarsteller, aber den hat man nicht so ikonisiert, sag ich jetzt mal, wie die beiden anderen Hauptdarsteller, ja, finde ich jetzt. Ja. Also,
wobei Richard Dean Anderson, Stargate, wollen sie ja jetzt auch neu machen. Also den Kinofilm damals, da haben sie ja auch über einen Reboot nachgedacht. Damals Michael Keaton?
Kurt Russell war doch in Stargate, genau, ja. Mhm.
Da wollen sie auch, oder haben sie überlegt, einen Reboot zu machen. Da war der Richard Dean Anderson, soviel ich weiß, auch nicht gut drauf zu sprechen.
Ja, obwohl Stargate habe ich gerne gesehen, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
Den Film oder die Serie?
Die Serie, der Film war jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt.
Ja, es war halt auch Richard Dean Anderson. Ne? Der hat halt sehr viel dazu beigetragen. Ja.
Das stimmt. Naja, okay, wir wollen jetzt hier nicht abdriften in den Serienklatsch. passt, glaube ich, jetzt nicht so hier rein. Aber manchmal muss das auch mal sein.
Apropos, passt nicht rein.
Ja.
Die Überleitung ist ja wunderbar. und zwar iPhone 8 Gerüchte verdichten sich momentan in Bezug auf Touch-ID. Und zwar hatte Bloomberg und Min-Chin Kuo, wie auch immer, Entschuldigung, ich habe den Namen jetzt total, Min-Chin Kuo, keine Ahnung, total durcheinander gebracht. Auf jeden Fall auch Bloomberg hat jetzt wieder einen Bericht gehabt, dass in dem iPhone 8, iPhone Pro, wie auch immer es heißen wird, Touch-ID nicht drin sein wird, also Fingerreader, sondern man da auf eine Gesichtserkennung gehen wird mit einem neuen 3D-Chip, den man da entwickelt, um da halt auch Tiefenverhältnisse entsprechend auslesen zu können. Auge der Lage in Bezug zur Nase und so ein Kram, ja. Dass man das mit dem Telefon machen kann, was dann halt Touch-ID ersetzen soll. Mir stellen sich da ja wirklich ein paar Fragen in Bezug auf Sicherheit, ja. Klar, im Prinzip ist Touch-ID, wenn jetzt zum Beispiel die Gesichtserkennung so gut funktionieren würde, dass wirklich auch ein Bild, was man vor die Kamera hält, nicht funktioniert, ja, was ja zuletzt auch wieder mit einem Telefon demonstriert wurde, dass es leider doch funktioniert mit einem Bild von der Person, um es zu entsperren. Also wenn das sichergestellt wäre, dass es nicht funktioniert, kann man auch wieder sagen, das wäre ungefähr ein ähnlicher Sicherheitsstandard, den du mit einem Fingerabdruck auch hast. Ja, du kannst auch hingehen, das Telefon jemanden an den Finger halten und dann wäre es auch entsperrt. Genauso wie man jemanden das Telefon vor das Gesicht halten könnte und dann wäre es auch entsperrt. Ja, das sind ja mehr so Sachen, gerade auch mit Touch-ID, wo man ja sagt, wenn man sensible Daten hat und da gerade irgendwo in ein Land anreist und da eventuell Bedenken hat, dass man da gezwungen wird, das Telefon zu entsperren, sollte man halt vorher auf Passcode gehen anstatt Touch-ID. Genau dasselbe könnte man ja sagen, dann zur Gesichtserkennung, dann vorher doch bitte einfach umstellen. Die Frage ist, muss man dann mit dem Gerät eigentlich reisen? Aber da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Ja, am besten dann die Daten entsprechend nicht mitnehmen. Ja, Burnerphone, ja, wie es so schön heißt im Neudeutschen, und Ende Gelände. Ja, genauso ja, mit einem Rechner. Ja, Telefon ist ja im Prinzip heute auch nichts anderes mehr. Auf jeden Fall, die Frage ist halt da, würde Apple so einen Schritt durchziehen, ja, wo sie Touch-ID eigentlich sehr erfolgreich, auch gerade was jetzt Payment betrifft, positioniert haben und jeder im Prinzip es weiß und kennt, zumindest mal in den Ländern, wo unter anderem Apple Pay angeboten wird, und würden sie das halt quasi streichen oder ersetzen durch halt eine Gesichtserkennung?
Also ich glaube es nicht, dass sie es streichen, vielleicht, dass es eine Koexistenz geben wird zwischen beiden Technologien, das könnte ich mir vorstellen, wie es ja Samsung im S8 auch macht, aber dass sie es ersatzlos streichen, das glaube ich nicht. Ich meine, es ist jetzt gerade erst in die MacBooks reingekommen, die Touch-ID-Geschichte, ja, und
genau. Ja, die Problematik ist ja angeblich, dass Apple es auch mit der Technik nicht bis jetzt 100% hinbekommen hat, den Finger oder die Touch-ID unter den Bildschirm zu kriegen. Und ob sie den auf die Rückseite legen würden, ich weiß es nicht. Ja. Und daraus spinnt sich ja dann diese Idee oder halt die Gerüchte, dass man dann ganz auf Touch-ID verzichtet und dann halt diesen Schritt geht mit der Gesichtserkennung.
Ja, okay.
Ich sehe es schwierig. Ja.
Ich auch.
Gerade in Bezug halt auf Sicherheit, dass du wirklich das Ding nur noch vors Gesicht halten musst und es ist entsperrt. Ja, du musst noch nicht mal einem irgendwie die Hand festhalten oder so, beziehungsweise die Hand zwanghaft auflegen, sondern du brauchst es ja nur vors Gesicht halten. Ja. Von daher, das finde ich schon so ein bisschen grenzwertig in Bezug auf Sicherheit. Ja, und das ist ja immer so ein großes Feature, auf was Apple bewirbt.
Ja.
Also ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, ja.
Ich auch nicht, und ich hoffe mal nicht, dass das die einzige Technologie sein wird, sondern dass es nur eine Erweiterung sein wird, aber nicht die einzige.
Alle parallel zu Touch-ID,
genau,
quasi als
genau.
Alternative oder Ergänzung noch, ja.
Ja. Und übrigens nochmal aufs iPhone 8 zurückzukommen, es gab da so ein paar Mockups vom iPhone 8 in Weiß, und ich muss sagen, wenn es so kommt, vom Design her und von der Darstellung her, ist es das erste iPhone, was mir in Weiß wesentlich besser gefällt als in Schwarz oder Space Gray oder Diamond Black oder wie man es auch nennen mag. Das sieht richtig toll aus. Also wenn das so auf den Markt kommt, wie man die Mockups gesehen hat, dann wäre es, glaube ich, das erste iPhone, was ich mir auch in Weiß holen würde.
Ja, mein letztes war ja weiß oder ist weiß. Ich will ja unbedingt wieder auf was Dunkles, ja. Schwarz, Space Gray, wie auch immer. Ja, da will ich ja wieder hin.
Ja, aber bei dem sah es richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber das sah richtig schick aus. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man, dass es ja fast randlos ist und dass man von auf der Vorderseite kaum noch was sieht. Mag sein. Die weißen Flächen auf der Vorderseite sind ja sehr gering gehalten, wenn es vom Design so kommen wird, das ist ja auch immer noch die Frage. Man hat sich ja mittlerweile schon so an dieses rumgereichte Bild gewöhnt, dass man jetzt fast schon enttäuscht wäre, wenn es nicht so kommen wird.
Ja, das die Gerüchte und Mockups machen es einem nicht einfacher, ja, sich auf das nächste iPhone zu freuen, ja.
Ja, aber man hat sich ja schon sehr auf dieses eine Design jetzt eingeschossen. Also das ist jetzt, überall wird dieses Design rumgereicht, und da ist man sich ja fast schon einig. Und auf der einen Seite würde ich mich freuen, wenn es so kommen wird. Und auf der anderen Seite würde ich mich auch sehr freuen, wenn sie was komplett anderes zeigen würden und mal endlich wieder mit einem nicht geleakten Phone überraschen würden.
Ja, wird schwierig.
Ja, leider.
Wird echt schwierig, ja. Und was sollen sie machen? Ja, wollen sie es rund machen? Wollen sie es bananenfarbig machen? ist halt schwierig.
Das ist, man kann es kaum noch, man kann das Rad nicht neu erfinden letztendlich. Ja,
und wie so ein, per Telefon aussieht, wenn man halt so alles, was nicht Display ist, halt wegschneidet, ja, das, ja. Da bleibt ja, also Display nicht viel übrig. Also von daher.
Du hast wenig Möglichkeiten, noch da Designakzente zu setzen. Du kannst halt viel mit der Kantengestaltung arbeiten. Du kannst viel mit den Kameraauslässen arbeiten, wie die hinten positioniert sind, hochkant, also vertikal, horizontal. Da kannst du ein bisschen was mitmachen. Materialien kannst du arbeiten.
Mhm, genau.
Und dann ist es das eigentlich fast auch schon gewesen. Ne?
Wie ist es halt dann, oder wie liegt es in der Hand? Ja, hat es noch einen Camera-Bump oder nicht? Ja, zwei Kameras, drei, wie sieht's von der Front her aus, ja, wie sind die Kameras integriert, wie machst du das, gerade auch mit den ganzen Sensoren, ja, wenn du wirklich schon noch Bildschirm im Prinzip hast, das sind halt so Sachen, ja, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Aber ja. Naja, muss man einfach abwarten. Aber wie gesagt, mit Gesichtserkennung als kompletten Ersatz zu Touch ID, bin ich echt mal gespannt, ob sie es besser hinkriegen als alle anderen, ja. Okay, wenn nicht wer als Apple, ja, sollte das hinbekommen. Aber trotzdem sehe ich das ein bisschen schwierig.
Ja, da gebe ich dir recht.
Bis jetzt wurde noch jede Gesichtserkennung irgendwie relativ einfach überlistet, ja.
Ja.
Von daher schwieriges Thema.
Genau. Schwieriges Thema. Gute Überleitung zum nächsten Thema. Ein schwieriges Thema ist es auch, selbst und alleine die Apple Watch in den DFU-Modus zu versetzen. Das kann man in dem Fall ohne Spezialkabel nicht tun. Da muss man das Ding entweder nach Apple bringen oder sich den iBus kaufen. Der iBus, das ist ein kleiner Hardware-Adapter, der in den Service-Stecker von der Apple Watch reinpasst. Das heißt, da wo man das Armband reinschiebt in diese Haltevorrichtung, hat man ja auf einer Seite eine kleine Serviceklappe, die man mit der Pinzette öffnen kann, und da hat man einen kleinen Connector. Das ist im Endeffekt nichts weiter als ein 8-Pin Lightning Adapter Anschluss, der sehr klein gehalten ist, aber im Endeffekt der nichts weiter ist als auf der 8-Pin Lightning Basis setzt oder auf die 8-Pin Lightning Basis setzt. Und wenn man so einen speziellen Adapter hat, dann kann man das Gerät mit iTunes verbinden und das Gerät wieder zurücksetzen, Firmware-Update fahren, wenn man dementsprechend die Uhr in irgendeiner Form ins Ausgesetzt hat. Früher musste man immer nach Apple gehen. Das müsste man eigentlich heute auch noch tun, weil dieses Gerät, dieser iBus, ist nicht von Apple zertifiziert. Ist kein offizieller Adapter, kein offizielles Kabel. Ist aber derzeit in Staaten stark im Umlauf. Dort kann man das Ding auch bestellen. Kostet $100 beziehungsweise $120. Für die Series 2 ist es ein wenig teurer. Soll aber einwandfrei funktionieren, was man lesen konnte. Wir verlinken da mal die Herstellerseite. Und ich glaube, für einige Leute, die im Servicebereich tätig sind, die werden sich das Ding bestimmt zulegen. Ja, so viel dazu.
Okay.
Obwohl mir so ein Originalkabel von Apple lieber wäre, aber kommt man ja so einfach nicht dran als Normalsterblicher.
Das ist nicht ganz so einfach, ja.
Ja. Apple macht es einem nicht immer so leicht. Gut, das nächste Thema ist auch ganz interessant. Das ist ein kurzes Thema. Apple hat wohl still und heimlich in der aktuellen MacBook Pro Generation, also in der 2017er Version, die Tastatur minimal verändert. Offiziell haben sie das nicht bekannt gegeben. Sie haben wohl nur die Probleme, die einige Nutzer hatten, registriert und haben intern reagiert auf die ganze Geschichte. Und haben die Tastatur halt überarbeitet. Konkret sieht es so aus, dass sie die Einlässe, das heißt die Taste, wo die Tasten versenkt werden im Gerät, etwas vergrößert haben, dass die Möglichkeit der Verkantung und der Verkippung quasi der Tasten nicht mehr so groß ist und dass sie allgemein, dass die Tastatur und die Butterfly-Technik etwas überarbeitet haben. Und auch die Tastenanschläge sollen an sich leiser geworden sein. Man geht auch davon aus, dass die Geräte, die in den 2016er Modellen zur Reparatur geschickt worden sind, auch schon diese neue Tastatur bekommen haben, weil die Nutzer meldeten ein leiseres Tippverhalten oder einen leiseren Tastensound. Und deswegen geht man davon aus, dass dann auch in den reparierten Geräten schon diese neue Tastatur drin hängt. Finde ich gut, dass das passiert ist, dass Apple da auch was getan hat. Und ich kann es auch verstehen, dass Apple das nicht öffentlich kommuniziert hat und gesagt hat, ja, wir haben jetzt die Tastatur überarbeitet. Man steht ja nicht unbedingt so direkt zu den Problemen, sage ich jetzt mal, die im Umlauf sind. Und ich glaube, auch auf der WWDC wäre das der falsche Ort gewesen, das jetzt anzukündigen, dass sie da schon wieder eine Überarbeitung vorgenommen haben. Weil es war ja schon dann im 2016er Modell die Butterfly 2 Technologie. Wie hätten sie es jetzt verkaufen sollen? Hätten sie es jetzt Butterfly 3 nennen sollen, etc.? Somit haben sie eine leichte Silent-Überarbeitung vorgenommen. Ja.
Also mir erschließt sich der Unterschied auf den ersten und zweiten Blick nicht wirklich.
Nee, aber auch iFixit hat darüber berichtet, dass da eine Überarbeitung vorgenommen worden ist.
Und, ja, aber ich betrachte mir jetzt gerade schon die Bilder, aber so wirklich einen Unterschied.
Und es soll vom Klang auch ein bisschen gedämpfter klingen, auch ein bisschen leiser als,
doch, da. Mhm,
als okay. Der Klang.
Minimal, ja. Doch, minimal. Das ja, muss ich mir in Ruhe mal angucken. Aber auf jeden Fall interessant, dass sie da weiter am Machen sind. Vielleicht haben sich so ein bisschen die... Also es ist halt die Frage, wie viel fühlst du dich an, ja, vom Schreibverhalten her? Das ist halt die Frage. Haben sie da irgendwie noch weiter dran gearbeitet, um das zumindest mal gefühlt besser zu machen? Für diejenigen, die halt immer meckern über die Qualität der neuen Butterfly-Technik? Oder ist es einfach wirklich nur so ein bisschen Feintuning, ja, was sie da betreiben.
Ja, viele haben sich auch über den Klang beschwert, dass das Ding sehr laut ist. Und das Ding ist etwas lauter als die alte Tastatur. Aber wie ich schon immer gesagt habe, man muss seinen Anschlag auch etwas reduzieren und nicht drauf rumhämmern wie ein Berserker. Dann funktioniert's auch. Also das Ding braucht nicht viel. Man muss nicht ausholen, man muss gar nichts. Man kann das leise... Man kann das leise berühren, sage ich jetzt mal. Und man muss sich schon umgewöhnen, da gebe ich jeden recht, der jetzt von einer alten MacBook-Tastatur umsteigt auf die neue. Man braucht schon ein wenig Zeit, um sich so ein bisschen zu konditionieren an die neue Tastatur. Am Anfang hatte ich auch starke Probleme damit, gebe ich ganz offen zu. Weil es mehr so wie so ein kleiner Mikro Schalter ist, der wirklich einen ganz, ganz kurzen Hub hat und es ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist ganz einfach so, ja. Das stimmt. Naja, muss man durch.
Oder alte Geräte kaufen. Wenn man so ein Gerät hat, auf jeden Fall.
Ja, hilft ja nichts. Die alten sterben auch aus, die alten Geräte. Mhm. Ja, so sieht's aus. Gibt zwar noch so ein ganz paar unverbesserliche Leute, die sich halt die alten MacBooks noch kaufen. Aber gut, dazu würde ich nicht raten, aber das ist eine Geschmackssache. Gut. Hast du noch was auf der Bettpfanne, hätte ich bald gesagt, oder wollen wir in die Gadget-Ecke
einbiegen? Weder auf noch in.
Ja, in wäre wahrscheinlich besser als auf, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Gut, dann würde ich doch das erste Gadget besprechen wollen, was ich letzte Woche schon angeteasert habe. Und zwar handelt es sich um einen portablen Mini-Hub für das MacBook Pro 2016 respektive 2017 von der Firma Satechi. Da hatte ich ja schon mal ein Produkt besprochen, das ist im Endeffekt der kleine Bruder davon, der auf USB-C-Basis setzt. Und das, was ich heute bespreche, das setzt konsequent auf Thunderbolt 3. Nutzt die komplette Bandbreite von Thunderbolt 3 aus, belegt dann dementsprechend auch die beiden Thunderbolt 3 USB-C-Ports an der MacBook-Seite. Dort wird das Ding eingesteckt, liegt dann quasi wie so ein kleiner Dongle, der sich über einen Teil der Breite des Gerätes hinausstreckt sozusagen und hat eine ganze, ganze Menge Anschlüsse und das auf einer sehr kompakten Bauart. Ich fange mal mit den Anschlüssen an. Wir haben einmal HDMI, wir haben zweimal USB-C respektive Thunderbolt 3. An den einen Thunderbolt 3 Anschluss kann ich dementsprechend auch ein 5K Display durchschleifen. was über USB-C halt angesteuert wird. Also der Port ist dann auch vollkommen 5K-kompatibel. Wir haben einmal einen SD-Karten-Slot und wir haben nochmals einen SD-Mikrokarten-Slot. Also er hat zwei SD-Karten-Slots. Man muss ja jetzt nicht mehr mit Adaptern arbeiten. Das hatte der kleine Bruder halt auch schon. Und wir haben zweimal den klassischen USB 3.0 Anschluss Typ A. Ja, und ich bin der Meinung, das ist das, was man eigentlich unterwegs benötigt, um alles Mögliche anschließen zu müssen, zu können. Mehr braucht man eigentlich nicht unterwegs. Es gab da noch so eine Frage eines Hörers, warum das Ding kein Ethernet hat. Mein Gott, das kann ich auch nicht beantworten, warum es das nicht hat. Wahrscheinlich aus Platzgründen. Man wollte es slim halten und man wollte jetzt die Bauhöhe des Gerätes nicht übertrumpfen. Man wollte es halt auch ein bisschen stylisch halten. Das haben sie eindeutig geschafft mit dem Produkt. Das Ding ist, wie gesagt, sehr kompakt. Es hat ein Aluminiumgehäuse. Man bekommt es in den Farben des MacBooks, Space Gray und Silber in dem Fall. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt auch nicht der Über-Hub, den man jetzt für alle Zwecke einsetzen kann. Das ist der Hub, den man einfach in die Notebooktasche reinschmeißen kann für unterwegs, der die meisten Bedürfnisse löst. Und für den stationären Einsatz sollte man dann sich eventuell ein OWC oder auch meinetwegen ein Belkin anschauen, weil die haben dann den obligatorischen Ethernet-Port und das hat dieser halt leider nicht. Wenn man unbedingt einen Ethernet-Anschluss noch benötigt, muss man sich halt noch einen extra kleinen USB-C auf Ethernet-Anschluss Adapter kaufen. Das wäre dann noch die Zusatzmöglichkeit oder Zusatzlösung. Aber ich finde für unterwegs die optimale Lösung und man ist auch nicht bandbreitentechnisch beschränkt, weil er dementsprechend jetzt auf Thunderbolt 3 setzt und den Bus halt ausnutzt. Und aufgrund dessen ist er preislich auch ein wenig intensiver. Der andere lag, glaube ich, bei 40 Euro, der kleine USB-C-Bruder. Und der große liegt jetzt bei 89,95. Tagespreis Amazon. Jo. Soweit dazu. Hast du noch eine Frage dazu?
Frage dazu. Von der Höhe her ist er so hoch wie das MacBook oder? Weil auf dem Bild sieht es aus, als wäre so ein bisschen abgerundet, beziehungsweise so ein bisschen rund vom Design her ist er höher.
Nee, am Ende und am Anfang geht es so ein wenig rund nach unten, aber so prinzipiell die Höhe ist identisch. Er hat so ein bisschen abgelutschte Ecken, sage ich jetzt mal, weil ja auch am Kopf des Adapters ist ja der Eingang für den HDMI-Port und da geht es so ein bisschen abgerundet. Also es ist so ein Handschmeichler, wenn man ihn jetzt nicht am Gerät hat, fasst er sich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut an. Also er hat jetzt keine harten Ecken.
Ja, und aus dem USB-C fällt auch Thunderbolt wieder raus.
Ja, natürlich. Mhm. Die beiden Ports sind Thunderbolt fähig, klar.
Ja, hätte sein können, dass es nur USB-C dann rausfällt.
Na, das macht ja wenig Sinn, dann kann ich ja auch den kleinen Bruder verwenden.
Ja. Nee, gut, der kommt mal bei mir auf die, sollte ich jemals ein MacBook Pro haben, wäre das ein sehr interessantes Zubehörliste.
Ja, ich habe ihn jetzt einige Tage intensiv getestet und habe ihn quasi ersetzt. Ich habe quasi den kleinen Bruder ersetzt, den habe ich jetzt nicht mehr im Betrieb, verwende jetzt den hier und der tut das alles, was er soll. Man muss aber fairerweise dazu sagen, wenn man nur ein kleines Portfolio an Geräten hat, die man betreibt und nicht so den riesen Storage Fuhrpark hat, reicht eigentlich auch der normale USB-C-Adapter aus. Das Ding ist jetzt schon für jemanden interessant, der wirklich viel extern betreiben möchte und auch viel Traffic auf dem Bus hat, dann braucht man wirklich diesen Adapter, weil man dann, wie gesagt, auch den Thunderbolt 3 Port komplett ausnutzen kann mit dem Ding. Ja. Gut, das dazu. Das nächste Produkt, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Kombination aus zwei Dingen. Einmal haben mich zwei, drei E-Mails in der Vergangenheit erreicht, wo Hörer gefragt haben, ob ich nicht eine Design oder besser gesagt eine Alternative zu den UE Boom 2 Boxen habe, die vom Design her ähnlich sind, aber nicht so ganz preisintensiv sind. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was man da empfehlen kann, bis mir jetzt vor ein paar Tagen der Doggin die Tube über die Füße gelaufen ist, mehr oder weniger. Doggin hatten wir ja schon mal vorgestellt, besser gesagt, wir hatten schon über die anderen beiden Lautsprecher gesprochen und jetzt haben sie ihr Portfolio erweitert. Sie haben quasi, böse Zungen würden jetzt sagen, sie haben sich stark bei UE oder bei Logitech inspirieren lassen vom Design, aber es ist ja nichts weiter als so eine als ein Tube, also als so eine Tube, was will man da machen? Es ist, er sieht dem Logitech halt sehr ähnlich, aber die markantesten Design-Elemente, die Logitech hat, die haben sich jetzt nicht kopiert. Das sind ja diese lauter und leiser Elemente auf der Vorderseite. Da haben sich jetzt ein bisschen zurückgehalten, was das angeht, und die haben das ein bisschen kleiner gemacht. An sich sieht er ihm sehr ähnlich. Er hat die exakten Durchmesser, den exakten Querschnitt, also er ist vom Durchmesser genauso und die Höhe ist auch identisch. Und wenn man beide in Schwarz nebeneinander stehen hat und so ein bisschen weiter entfernt steht, sind sie schon fast zum Verwechseln ähnlich. Da muss man schon sich ein bisschen mit auskennen kann. Materialwahl ist ähnlich. Sie haben sich da auch wieder auf eine Soft-Touch-Oberfläche geeinigt und haben halt den Lautsprecherauslass, den Grill aus Kunststoff genommen. Da haben sie jetzt nicht komplett auf Softtouch gesetzt. Bei dem Doggin die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut und das Feature-Set ist auch sehr beeindruckend. Wir haben NFC an Bord. Das Ding wird mit IPX4 geschützt, also wir haben einen Spritzwasserschutz, ist dem UE auch sehr ähnlich vom Feature-Set. Wir haben eine Freisprecheinrichtung, also da ist auch ein kleines Mikrofon verbaut. Und Doggin gibt mit 12 Stunden Laufzeit das ganze Gerät an. Habe ich nicht erreicht, ich komme auf 10 Stunden. Disclaimer, es kommt natürlich immer auf die Lautstärke an, wie man das Ganze benutzt. Aber 10 Stunden ist schon eine sehr, sehr solide Basis. Den Klang würde ich sehr solide bezeichnen. In der niedrigen Lautstärke finde ich, also wenn man ihn relativ leise betreibt, verwischen so ein bisschen die Mitten und die Höhen in einem, ja, ich will jetzt nicht sagen Brei, aber es ist nicht mehr so ganz genau rauszuhören. Geht man von der Lautstärke ein wenig hoch, wird auch das Verhältnis von den Mitten und den Höhen etwas ausgeglichener und besser. Also es ist nichts für Leute, die jetzt ganz leise was hören wollen. Ich habe das letztens mit einem Hörbuch rausgetestet. Dafür ist es jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Aber es ist ein sehr guter Allround-Lautsprecher mit einem sehr guten Feature-Set. Verarbeitungsqualität ist okay. Zu einem akzeptablen Preis, weil das war halt die Hörerfrage, weil das Ding kostet nur 55 Euro. Da muss man mit so einer UE-Box schon um die 100 rechnen, kommt immer darauf an, welche Farbwahl man da nimmt, weil je beliebter die Farbe, je teurer ist sie auch auf Amazon, habe ich festgestellt. So Ladenhüter von UE-Boxen farbtechnisch gehen da schon manchmal auch für 89 Euro über den Tisch. An sich ein guter Lautsprecher und was ich sehr bemerkenswert finde, Doggin liefert eine Transporttasche mit und da haben sie ja mein Herz wieder erfreut, ist ja so mein Steckenpferd. Transporttaschen sind immer wichtig. Ja, an sich eine Empfehlung, ein sehr guter Allrounder für leise Musik nicht, also für ganz leise Musik nicht unbedingt zu empfehlen. Mein Fazit. Ja, ich habe fertig.
Du hast fertig. Ich bin der Meinung, ich hätte gelesen gehabt, dass das Ding auch eine Freisprechfunktion hat. Stimmt das?
Das habe ich erwähnt, hat er ja.
Ah, okay, sorry, habe ich eben nicht mitgekriegt. Ich habe mir nämlich, ich hatte versucht, nebenher geräuschlos mir die Seite aufzurufen, aber habe es dann doch aufgegeben, bevor es hier zu viel Geklacker wäre. Ja. Gut, nee, dann ist ja wunderbar.
Die Freisprechfunktion habe ich aber ehrlich gesagt nicht getestet, kann ich jetzt kein Statement so abgeben, aber ich gehe davon aus, dass sie genauso gut sein wird wie bei den anderen Lautsprechern von Doggin, die war auch in Ordnung, ich gehe davon aus, dass sie das gleiche Modul verwendet haben, Das war okay. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Freisprechnutzer bei Lautsprechern, die ich jetzt stationär irgendwie zu Hause benutze. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Freisprechen ist das einzige im Auto, wo ich es ausnutze. Sonst sehr selten. Ja. Und im Auto habe ich es halt fest eingebaut.
Ja.
Ne? Gut. Aber ein schönes Produkt. Ein guter Allround-Lautsprecher für Leute, die jetzt nicht so viel ausgeben möchten.
Ja, den Preis kann man nicht meckern, denke ich mal. Ja.
Ja, und NFC-Kopplung mit Android-System, Klickbumm, ist das Ding connected, ist auch eine feine Sache. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Oh, nochmal kleines Abschweifen. Klickbumm, gab's früher mal eine Software-Schmiede, die Spiele unter anderem für den Amiga gemacht hatte, waren ein paar richtig gute Dinger dabei.
Okay, ist mir jetzt kein Begriff, aber schön. Wenn du so auf so ein paar Buzzwords sofort anspringst, das ist auch schön, ja?
Klickbumm, ja. Ich kriege jetzt die Titel nicht mehr zusammen, aber das eine war ein Prügelspiel, von dem war ich sehr angetan. Und das andere war so ein Side-Scroller auf CD mit, also technisch wirklich hammermäßig. Da hast du auch entsprechend ein bisschen Power gebraucht in deinem Computer, damit das alles so wunderbar funktioniert hat. Und gute Musik, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das erinnert mich heute so ein bisschen an die Stichwörter, die wir uns gerade so um die Ohren schmeißen. Wir hatten mal in den frühen 100er-Folgen, lang, lang ist's her, hatten wir so ein paar Sonderfolgen noch mit dem bereits erwähnten Bernd, den lieben Bernd, aka Rosenkrieger. Da hatten wir mal so ein paar Sondersendungen gemacht, Stichwort-Bingo. Da haben wir uns einfach Stichwörter um die Ohren geworfen und jeder musste da irgendwie spontan was zu sagen, ob ihm was einfällt oder ob er das kennt. Und so hat sich dann eine ganze Sendung daraus ergeben. Die Dinger sind auch noch online. Suchfunktion auf der Webseite ist euer Freund. Da könnt ihr nach Stichwort oder einfach nach Bingo suchen. Und da werdet ihr die ganz alten Folgen bestimmt noch finden, wer das noch nachhören möchte. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Müsste so um die 130, Folge 130 sein. Lang, lang ist's her.
Ja, wenn es entsprechend verteckt wurde, müsste man es ja finden können.
Ja, aber bei den Titel findet man es, weil Bingo stand im Titel. Und
dann okay. Das gut, dann sollte das auf jeden Fall gehen, ja.
Ja, ja, das sollte man eigentlich finden.
Gut.
Gut. Noch ein ganz klein wenig Hausmeisterei zum Schluss. Viele Hörer haben mich angesprochen, warum ich jetzt nicht das ganze Feedback, was ich teilweise per Twitter-DM oder auch manchmal per E-Mail bekomme, hier im Podcast ausbreite. Das wird alles von mir, so gut es geht, beantwortet. Jedenfalls gibt es immer Statements dazu. Eine E-Mail steht noch aus, die haben wir gerade vorhin zusammen quasi erarbeitet. Da gibt es heute noch eine Antwort zu. Meine Meinung ist es bringt wenig, wenn man jetzt spezielle Fragen und Antworten hier im Podcast ausbreitet, die vielleicht 95% der anderen Hörer nicht so viel bringt. Das nimmt den anderen Hörer wahrscheinlich Sendezeit weg, die er gar nicht, was er gar nicht wissen möchte, will. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn man jetzt den Rest der Hörerschaft mit dem ganzen Feedback in Anführungsstrichen belästigt. Das nervt mich als Podcast-Hörer auch immer, selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde Feedback höre von anderen Hörern oder ja Kommentare, was weiß ich. Ich finde, das kann man auch ganz dezent auf dem schriftlichen Wege beantworten. Das nochmal so mein offizielles Statement zu dem Thema Feedback-Beantwortung. Es gibt da ja marktbegleitende Podcasts, die gehen da sehr intensiv drauf ein. Das ist immer eine Stilfrage, ob man das so machen möchte oder ob man das nicht machen möchte. Da hat jeder seinen eigenen Podcast-Stil. Ich finde es ein bisschen nervig, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Das nochmal als abschließendes Statement zur Beantwortung der Feedbacks. Es sei denn, es sind so Fragen, die jetzt wirklich für die breite Masse geeignet sind, dann kann man das auch gerne reinnehmen.
Hm? Passt.
Musste mal gesagt werden.
Ja, raus damit. Red's dir von genau. Der Seele.
Und das war ja jetzt nichts Negatives, war ja nur meine Meinung dazu.
Um Gottes Willen.
Gut, in diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder, oder?
Gehe ich mal fest von aus, ja. Wir müssen
weil mal bei gucken, dir steht ja irgendwie Urlaub, genau.
Genau, wegen Urlaub müssen wir mal gucken, wann genau wir dann wieder zusammenfinden, aber das kriegen wir nächste Woche schon hin.
Ja, wir kriegen das hin. Das, genau. Da bin ich hier positiv gestimmt.
Jo.
Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Restabend und
gleichfalls.
Dann bis nächste Woche und unsere Hörerschaft wünschen wir beiden nur das Allerbeste.
Sowieso.
Und schöne Sommertage sozusagen. Ja,
genau.
Tschüss. Also, bis dann. Tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.